Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Mit 25 haben viele von uns noch nicht mal ihre Karriere angefangen. Andere hören da auf, weil sie alles erreicht haben. So wie Ashley oder kurz Ash Barty, Tennis-Weltranglisten-Erste, hat heute verkündet, dass sie sich zurückzieht. Und dieses Aufhören, wenn es am schönsten ist, das kennen wir auch.
Wenn du jemals auf irgendeiner Feier warst und du bist genau in dem Moment gegangen, wo alles perfekt war, dann hast du diese Feier mit den besten Erinnerungen verlassen, richtig?
Warum das nicht nur bei einer Party eine gute Idee sein kann und was wir von Ash Barty lernen können, hört ihr gleich hier. Und Achtung, harter Themencut jetzt. Wir schauen auf B- und C-Waffen, also biologische und chemische Waffen. Und ob die beim russischen Angriffskrieg in der Ukraine eingesetzt werden könnten. Eine Frage, die ich Friedens- und Konfliktforscher Oliver Meyer gestellt habe.
Wir haben eben auch im syrischen Bürgerkrieg Chemiewaffeneinsätze gesehen, die auch militärisch, muss man leider sagen, relativ erfolgreich waren, vor allen Dingen in Szenarien, wie sie uns auch in der Ukraine drohen.
Seine kompletten Einschätzungen dazu, auch das hört ihr gleich hier. Am Mittwoch, dem 23. März 2022. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Wir schauen auch heute Abend wieder auf die Situation in der Ukraine und den großflächigen russischen Angriffskrieg auf das Land. Heute gab es wieder Berichte über Angriffe auf die Hauptstadt Kiew. Dort sollen mehrere Außenbezirke im Westen der Stadt von Bomben getroffen worden sein. Sprechen wir drüber mit Gesine Dornblüt. Sie war jahrelange Russland-Korrespondentin und beobachtet für uns die Lage. Gesine, wie ist aktuell die Situation in der Hauptstadt Kiew?
Kiew rechnet weiter mit einem Angriff oder Angriffen. Bürgermeister Vitali Klitschko hat heute in einem Video gesagt, jeden Moment könnten Bomben fallen, nicht weit vom Stadtzentrum entfernt seien Explosionen zu hören. Und auch internationale Experten gehen ja davon aus, dass Kiew weiter das Ziel ist. Der russischen Armee ist es aber immer noch nicht gelungen, Kiew einzukreisen. Und da gab es heute interessante Entwicklungen, einmal im Nordwesten Kiews. Da melden nämlich ukrainische Quellen, die ukrainische Armee ihrerseits habe das russische Militär dort eingekreist. Und nordöstlich, da gibt es dann für die Ukrainer nicht so gute Meldungen, nämlich in der Stadt Tschernihiw, die seit langem belagert ist von den Russen. Dort soll Russland Listen vorbereiten, um Einwohner von Tschernihiw in die Region Kursk in Russland zu bringen, und zwar gegebenenfalls gegen deren Willen.
Die WHO hat inzwischen mehr als 60 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen dokumentiert. Wie sieht es aktuell mit der Gesundheitsversorgung in den umkämpften Gebieten in der Ukraine aus?
Schlecht. Es herrscht Not an Medikamenten und nicht nur in den Krankenhäusern, sondern besonders schwierig ist es natürlich für chronisch Kranke, denen die Medikamente ausgehen. Und es ist auch extrem schwer, Medikamente dorthin zu bringen, weil die Korridore eben immer wieder beschossen oder blockiert werden. Es gab heute eine Zahl noch aus dem ukrainischen Gesundheitsministerium. Der Minister sagte, 58 Krankenwagen seien bei Angriffen durch Russland zerstört worden. Und Krankenwagen sind ja nun mal per se zivile Ziele.
Heute gab es auch einige Meldungen aus Russland. Einer von Wladimir Putins engsten Verbündeten, der Sonderbeauftragte für Beziehungen zu internationalen Organisationen, soll seinen Posten aufgegeben und das Land verlassen haben. Was ist darüber bekannt?
Ja, da geht es um Anatoli Tschubais, der ist Berater Putins für nachhaltige Entwicklung gewesen, muss man sagen. Er hat den Posten heute niedergelegt und Russland verlassen. Aber er ist eigentlich kein Putin-Vertrauter. Also er ist eher eine Schlüsselfigur des liberaleren Lagers, das Wirtschaftsreformen wollte. Und er ist aber die prominenteste Figur, von der bekannt wurde, dass sie weggegangen ist. Es gab noch eine zweite, finde ich, fast interessantere Personalie. Die betrifft den Verteidigungsminister Sergei Shoigu. Das ist eigentlich jemand, der sehr oft öffentlich auftritt. Und russische Investigativjournalisten haben nachgerechnet und heute veröffentlicht, dass er das letzte Mal am 11. März aufgetreten ist. Das ist also schon 12 Tage her. Und das fällt wirklich auf und gibt Rätsel auf. Zumal ja vor einigen Tagen schon hochrangige Geheimdienstfunktionäre unter Hausarrest gestellt worden sein sollen, weil sie Präsident Putin falsch informiert hatten. Also es ist jetzt wirklich die Hochzeit für Kreml-Astrologen. Es heißt, Shoigu sei krank, aber man weiß es nicht.
Putin hat jetzt auch angekündigt, dass Gaslieferungen aus seinem Land jetzt nur noch in Rubel, also in der russischen Landeswährung, bezahlt werden müssen. Was erhofft er sich dadurch?
Ja, das ist fast ebenso rätselhaft wie die Sache mit Shoigu, denn es gibt viele Fragen, wie das Ganze laufen soll. Die Regierung und die Zentralbank haben jetzt eine Woche Zeit, um sich Mechanismen zu überlegen. Am interessantesten fand ich eigentlich Putins Begründung. Er hat nämlich gesagt, der Westen habe das Vertrauen in die westlichen Währungen zerstört. Das klingt dann ja doch eher ein bisschen nach Realitätsverzerrung. Auf jeden Fall, so oder so, gibt es jetzt schon zwei kurzfristige Effekte, nämlich der Rubel ist gestiegen gegenüber dem Dollar und zwar auf einen Wert, den höchsten seit Beginn des Krieges. Und der Gaspreis ist bereits gestiegen um fast 19%. Das betrifft die Futures für den Monat April laut der Londoner Börse. Wie die Kunden im Westen damit umgehen, das ist noch nicht klar. Das müssen wir jetzt mal abwarten. Verschiedene Konzerne haben ja schon gesagt, dass sie so oder so die Gasbezüge aus Russland stark reduzieren wollen.
Gesine Dornblüt war das über die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine und Russland. Dank dir, Gesine.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt konventionelle Waffen und es gibt Massenvernichtungswaffen, auch ABC-Waffen genannt. A steht für Atomwaffen, B für biologische Waffen und C für chemische Waffen. US-Präsident Joe Biden fürchtet jetzt, Russlands Präsident Wladimir Putin könnte bei seinem Angriffskrieg in der Ukraine auch biologische oder chemische Waffen einsetzen.
They're also suggesting that Ukraine has biological and chemical weapons in Ukraine. That's a clear sign he's considering using both of those.
Biden sagt, weil Putin der Ukraine vorwirft, im Besitz von B- und C-Waffen zu sein, sei das ein klares Zeichen dafür, dass Putin selbst solche Waffen einsetzen will. Wir wollen herausfinden, was an dieser Befürchtung dran ist. Deshalb habe ich mit Dr. Oliver Meyer gesprochen, vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Herr Meyer, was weiß man denn über B- oder C-Waffen in russischen Arsenalen?
Also erstmal muss man sagen, dass Russland wie auch die Ukraine sowohl dem Übereinkommen über das Verbot biologischer Waffen als auch über das Verbot chemischer Waffen beigetreten ist. Beide Themen muss man ein bisschen getrennt verhandeln, weil das doch unterschiedliche Verträge sind, die auch unterschiedlich überprüft werden. Russland hatte mehr als 40.000 Tonnen chemischer Waffen während des Kalten Krieges. Die sind abgerüstet worden, vernichtet worden unter internationaler Aufsicht im Rahmen des Vertrages gegen Chemiewaffen. Wir haben aber nach wie vor Fragen, ob es nicht doch noch Chemiewaffenprogramme, zumindest kleineren Ausmaßes in Russland, gibt. Und der Anlass ist die Vergiftung von Alexei Nawalny und vorher von Sergei Skripal, die ja mit Novichok, einem ganz modernen Nervenkampfstoff, angegriffen worden sind. Und das kam mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Russland. Also von daher gibt es da Fragen, die Russland noch nicht aufgeklärt hat. Bei den biologischen Waffen ist es ein bisschen anderes, weil es da keine Abrüstung gab. Wir wissen aber, dass Russland bis zum Ende des Kalten Krieges zumindest auch ein sehr, sehr großes Programm zur Entwicklung von biologischen Waffen, auch zur Produktion von biologischen Waffen hatte. Die größten Teile sind damals eingestellt worden. Es gab auch damals den Versuch, international aufzuklären, was mit diesem Programm insgesamt passiert ist. Das ist aber in Stocken geraten, sodass auch da noch Fragen bestehen im Hinblick auf einzelne Einrichtungen. Aber wir haben nicht so einen guten Überblick, was da tatsächlich los ist.
Und finden da denn Überprüfungen statt?
Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Also es finden in Russland Inspektionen statt, allerdings vor allen Dingen im Bereich der zivilen Industrie, weil eben bei den Chemiewaffen wie bei den Biowaffen es so ist, dass viele der Tätigkeiten hier sogenannte Dual-Use-Tätigkeiten sind. Das heißt, zivile Aktivitäten könnten missbraucht werden für militärische Zwecke. Da findet man nichts. Die Abrüstung der russischen Chemiewaffen ist abgeschlossen, da wird also nichts mehr überprüft. Das war auch eben sehr gründlich überwacht. Und dann gibt es die Möglichkeit, und das hat man bisher noch nicht genutzt, sogenannte Verdachtsinspektionen durchzuführen. Also wenn man vermutet, dass hier tatsächlich Dinge produziert werden, das ist aber eine Prozedur, die mit Risiken behaftet ist. Denn wenn man hier nichts findet, dann kann der inspizierte Staat, also Russland in dem Falle natürlich sagen, ha, seht ihr mal, ihr habt uns verdächtigt und ist nichts mehr rausgekommen. Es kann natürlich sein, dass man die falsche Einrichtung inspiziert. Also das ist nicht so ganz einfach, aber theoretisch könnte man das machen. Ja.
Wenn Russland noch biologische oder auch chemische Waffen haben sollte, wie wahrscheinlich wäre aus Ihrer Sicht ein Einsatz von erstmal biologischen Waffen im Ukraine-Krieg?
Eher unwahrscheinlich, würde ich sagen, denn Biowaffen sind als Mittel der Kriegsführung gar nicht so gut geeignet. Also das geht ja darum, Krankheiten einzusetzen als Waffe und hier eben Erreger auszubringen, die Menschen oder auch Tiere krank machen oder eben töten. Und Krankheiten wirken erstmal zeitlich versetzt. Das ist schon mal nicht so gut im Krieg. Und dann ist eben die Wirkung von Krankheiten auch räumlich und in der Zeit dann auch schwer zu begrenzen. Das heißt, in einem Szenario wie der Ukraine macht das militärisch eigentlich wenig Sinn. Bei den Chemiewaffen ist es leider anders. Wir haben eben auch im syrischen Bürgerkrieg Chemiewaffeneinsätze gesehen, die auch militärisch, muss man leider sagen, relativ erfolgreich waren, vor allen Dingen in Szenarien, wie sie uns auch in der Ukraine drohen. Wenn es zum Beispiel darum ging, in Syrien den Widerstand in Städten zu brechen, sind Chemiewaffen als Terrorwaffen auch hier sehr gut geeignet. Sie überlasten das Gesundheitssystem, weil sehr viele Menschen sehr schnell ganz schlimm krank werden und eben auch sterben. Und die Wirkung auf die Moral ist eben auch eine schreckliche. Und von daher muss man leider sagen, ist der Einsatz von Chemiewaffen nicht ganz auszuschließen.
Hätte das Auswirkungen auf eine internationale Reaktion, wenn Russland chemische Waffen einsetzen würde? Also müsste auch die NATO da anders reagieren dann?
Also ich glaube, der Druck wäre sehr groß, darauf eine Antwort zu finden, die über das hinausgeht, was wir jetzt sehen. Der NATO-Generalsekretär ist das auch schon gefragt worden. Er hat es, glaube ich, vermieden, hier klare rote Linien zu ziehen, hat aber darauf hingewiesen, dass hier eben das nochmal eine neue Lage wäre, die auch neu bewertet werden müsste, ohne klar zu sagen, ob auch militärische Konsequenzen dann drohen. Aber wenn es eben ein großer Chemiewaffeneinsatz ist, der auch klar zuzuordnen wäre, und das ist, glaube ich, im Falle der Ukraine relativ einfach, weil es hier wirklich einen klaren Aggressor gibt, dann wäre der öffentliche Druck möglicherweise auch sehr, sehr groß. Denn wenn Sie sich an die Bilder aus Damaskus erinnern, 2013 bei diesem sehr großen Chemiewaffeneinsatz, wo über 1000 Menschen vergiftet wurden, das sind ganz schreckliche Bilder, die vielleicht auch nochmal über das hinausgehen, was wir jetzt schon an wirklich schrecklichen Bildern haben, sodass der politische Druck und der öffentliche Druck, glaube ich, sehr groß wäre.
Wie wahrscheinlich ein russischer Einsatz von biologischen und chemischen Waffen im russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist, darüber habe ich mit Oliver Meyer gesprochen. Er forscht am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Infektionszahlen steigen zwar weiter, trotzdem ist Deutschland ja auf dem Weg, die Corona-Regelungen weiter zu lockern. Andere Länder sind da auch schon weiter. Die Niederlande zum Beispiel. Seit heute gibt es da im Grunde genommen keine Corona-Regelungen mehr.
Ja, ich finde
es prima, dass jetzt alle Regeln abgeschafft werden. Ich bin froh darüber.
Ja, weil historisch.
Es ist schon ein bisschen historisch. Ich will nur hoffen, dass es nicht zurückkommt.
Ja, und andere Länder machen das ähnlich. Klaus Jansen aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam. Was gilt denn jetzt für die Menschen in den Niederlanden konkret?
Ja, im Grunde gilt da eigentlich wirklich nichts mehr. Also solange man am Boden bleibt, wer in ein Flugzeug steigt, der muss weiter Maske tragen. Das ist aber im Grunde wirklich die einzige Regel, die übrig geblieben ist von den Corona-Maßnahmen in den Niederlanden. Ja, und selbst da heißt es jetzt schon von den Fluggesellschaften, dass das auch nicht mehr so richtig kontrolliert werden soll. Auch in Bus und Bahn braucht man jetzt keine Maske mehr zu tragen da, was noch nicht immer so angenommen wird bei den Passagieren.
Das scheint mir keine vernünftige Entscheidung zu sein. Ich fahre zwar nicht oft mit dem Zug, würde aber auf jeden Fall den Mundschutz weitertragen, vorläufig. Wenn es voll ist im Zug und alle sitzen dicht gedrängt, will ich das eigentlich lieber nicht. Ich denke, dass ich im Zug weiter Maske tragen werde.
Ja, das denke ich
wohl.
Ich bin sehr froh darüber. Kein Mundschutz mehr, mehr Freiheiten, weniger Einschränkungen.
Ja, die einen sind quasi skeptisch und die anderen, die freuen sich halt, dass ihr Land wieder so nah rangerückt ist an die Normalität. Also Kneipen und Restaurants, die sind schon lange da, gut besucht gewesen in den Niederlanden in den letzten Wochen. Nicht mal bei Festivals oder in Clubs braucht man jetzt aber noch einen Test oder irgendeinen Nachweis. Das wird auch nicht mehr kontrolliert. Und bei einem positiven Testergebnis kann man in den Niederlanden jetzt auch einfach rausgehen, wenn man will. Also es gibt keine Isolationspflicht mehr.
Und Politik und Virologinnen, Virologen, wie finden die das in den Niederlanden?
Ja, die glauben zumindest, dass das zu rechtfertigen ist. Die Inzidenz in den Niederlanden, die ist sogar noch was höher als in Deutschland. Politik und Medizin, die setzen jetzt aber auf Empfehlungen. Also da, wo viele Menschen sind, wäre ein Mundschutz weiter sinnvoll, heißt es. Bei Symptomen sollte man sich weiter testen, heißt es. Aber das ist jetzt nur noch ein guter Rat und keine Pflicht mehr.
Welche Länder haben denn sonst die Woche noch gelockert?
Also Spanien zum Beispiel lockert auch weiter. Da muss man sich seit dieser Woche in der Regel auch nicht mehr isolieren, wenn man positiv auf Corona getestet ist. Zumindest dann, wenn man keine oder nur leichte Symptome hat, unter 60 ist, keine Immunschwäche hat, nicht schwanger ist und nicht im Gesundheitswesen arbeitet. Also es gibt noch Einschränkungen, aber Spanien ist zunehmend entspannt, gerade bei jüngeren Leuten. Positive Tests müssen auch nicht mehr gemeldet werden bei milden Symptomen, bei milden Verläufen. Und die Maskenpflicht, die gibt es in Spanien aber schon noch, also in öffentlichen Innenräumen und in Bussen und Bahnen. Im Land liegt die Inzidenz jetzt aber auch nur noch bei 200 und nicht bei 1700 wie in Deutschland. Das ist gar nicht so richtig zu vergleichen.
Wie ist denn die Prognose für Deutschland? Also wie wird es hier weitergehen?
Also der Berliner Virologe Christian Drosten, der glaubt, dass die hohen Inzidenzen in Deutschland noch bis Mitte April anhalten könnten. Der hat in einem Interview mit der Zeit gesagt, also auch im Sommer fände er Masken in Räumen eine gute Idee. Junge, dreifach geimpfte Menschen könnten sich aber wieder frei bewegen, meint Drosten. Im Winter müsste der Staat dann aber wohl sehr wahrscheinlich noch mal härter eingreifen. Also bis es eine Gemeinschaftsimmunität gibt, sagt Drosten, würden wohl noch einige Jahre insgesamt dann vergehen.
Und Impfpflicht ist aber auch noch nicht ganz vom Tisch, oder?
Nee, ganz noch nicht. Also zumindest hat Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Generaldebatte im Bundestag heute nochmal für eine allgemeine Impfpflicht geworben. Also damit sich im Herbst halt nicht alles wiederholt mit einer womöglich gefährlicheren Variante, die dann kommen könnte. Auch der Ärzteverband Marburger Bund, der hat heute nochmal davor gewarnt, dass die allgemeine Impfpflicht scheitern könnte. Aber ob das jetzt politisch noch was wird, das ist zumindest fraglich.
Solange die Lage in den Krankenhäusern aber okay ist, ist es doch eigentlich in Ordnung, oder? Oder wie ist die Lage da gerade?
Ja, die Krankenhäuser, die haben schon so einige Probleme. In einigen Bundesländern, darunter auch im bevölkerungsstärksten in Nordrhein-Westfalen, müssen offenbar mehr und mehr planbare Operationen verschoben werden. Problem ist, dass viele Krankenhausangestellte wegen Corona zu Hause bleiben müssen oder sich um ihre infizierten Kinder kümmern müssen. Und in einigen Regionen fallen zum Beispiel laut Krankenhausgesellschaft NRW 20% der Beschäftigten in Kliniken aus. Das ist schon eine ziemliche Menge. Und die Zahl der Corona-Patienten, die steigt auch weiter. Also die Krankenhausgesellschaft, die empfiehlt zumindest weiter Maske zu tragen und Abstand zu halten, also wo das sinnvoll und möglich ist, auch wenn das dann nicht mehr Pflicht ist.
Über die Corona-Lage in Deutschland und auch in unseren Nachbarländern. Infos hatte Klaus Janssen für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Nürnberg haben sich heute Nacht schon Menschen vorm Landgericht angestellt, um einen der wenigen Zuschauerplätze zu ergattern im Berufungsprozess um den sogenannten Drachenlord. Dieser Prozess verursacht viel Medienrummel, viel Polizeiaufgebot. Es geht um den YouTuber Drachenlord, der mit bürgerlichem Namen Rainer Winkler heißt. Der steht vor Gericht wegen Körperverletzung. Das Ganze ist aber um einiges komplizierter, denn er wird selbst seit Jahren drangsaliert von einem Online-Mob, der ihn auch im realen Leben terrorisiert. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Mintu Tran hat sich den Fall nochmal angeschaut. Mintu, sag nochmal kurz zum Einstieg, wer ist dieser Rainer Winkler?
Das ist ein YouTuber, der nennt sich eben Drachenlord und da postet er seit 10 Jahren Videos und die sind eigentlich nicht besonders außergewöhnlich. Also da headbangt er zu Metal-Songs, macht so Let's Plays, also Videos, wo er sich beim Game filmt, der macht Livestreams und damit hat er sich über die Jahre auch eine große Zuschauergemeinde aufgebaut.
Und wer schaut da so zu?
Ja, das ist halt das Ding, ne? Das sind größtenteils keine Fans, sondern größtenteils Hater. Schreiben sich Hater, also wie er das aussprechen würde, machen sich über sein Gewicht lustig, über seinen fränkischen Dialekt, darüber, dass er aus ihrer Sicht angeblich so dumm ist. Und das hat wirklich eine super ungesunde Dynamik. Also der Drachenlord veröffentlicht ein Video, dann gibt es Hass und Beschimpfungen. Der Drachenlord reagiert auf den Hass und Beschimpfungen, dann gibt es noch mehr Hass und Beschimpfungen. Mhm. Die Hater nennen das dann Drachengame und es ist einfach Cybermobbing. Und irgendwann ist dieser ganze Hate aus dem Internet dann auch in die Realität geschwappt.
Wie ist das denn passiert?
Ja, das Ganze hat angefangen im Jahr 2014. Da hatte Winkler einen Wutausbruch in einem Video, weil seine Trolle wohl auch seine Schwester bedroht haben. Und da hat er dann das hier gesagt.
Wer auch immer das war, traut euch, kommt zu mir als Schauerberg.
Ja, also da verrät er tatsächlich seinen ZuschauerInnen seine Adresse.
Okay.
Und seitdem hat sich eben dieser Cyberhass in die reale Welt verlagert. Zu Hunderten sind die Hater in sein beschauliches 40-Seelendorf gepilgert in Bayern. Jeden Tag haben sich vor sein Haus gestellt, Eier geworfen, Beleidigungen zugeschrien. Und das alles, um eben eine Reaktion von Winkler zu provozieren, das dann wiederum zu filmen und dann wieder auf YouTube zu stellen.
Und warum machen die Leute das?
Das verstehe ich auch nicht. Also Reporter vom Y-Kollektiv haben mal die Leute gefragt, die vor Winklers Haus stehen, und die haben dann das hier gesagt.
Man hat wie ein chemischer Aufbau in einem Versuch, und ganz oben, da tröpfelt hier der dicke Rainer 2-3 Tropfen rein, und dann kommen ganz viele Leute und machen lustige Dinge draus. Und dass man sich darüber amüsieren kann, ohne den Dicken zu schaden, dass das wahrscheinlich diese Faszination ausmacht, die da viele Leute anzieht.
Also wirklich krass, ne? Die sehen wirklich nicht mehr den Menschen und die beleidigen den auch so nonchalant in Gesprächen mit Reportern, finden das überhaupt nicht schlimm. Und das Krasse ist jetzt, die verfolgen ihn weiter, obwohl er nicht mal mehr einen festen Wohnsitz hat. Also Winkler hat letztes Jahr dieses Haus verkauft in diesem bayerischen Dorf. Inzwischen wurde es auch schon abgerissen und seitdem reist er mit dem Auto durch die Gegend. Aber inzwischen haben die Hater auf Telegram eine Gruppe gegründet, um den Drachenlord praktisch in Echtzeit zu verfolgen, während er durch Deutschland fährt. Und sie nennen das dann Schnitzeljagd. Und in der ersten Nacht nach seinem Auszug aus seinem Haus musste Winkler deshalb aus seinem Hotel wieder auschecken und stattdessen in seinem Truck übernachten.
Unfassbar. Jetzt ist heute dieser Berufungsprozess gegen Rainer Winkler gestartet. Worum geht's da genau?
Also Winkler ist einige Male gewalttätig gegenüber Leuten geworden, die vor seinem Haus aufgetaucht sind. Im Oktober wurde er dann schon zu 2 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, einen Mann mit einer Taschenlampe auf die Stirn geschlagen zu haben. Außerdem soll er auf eine weitere Person mit einem Pflasterstein beworfen haben und so die Person am Unterarm verletzt haben. Dagegen hatten sowohl der Winkler als auch die Staatsanwältin Berufung eingelegt. Er will, dass die Strafe zur Bewährung umgewandelt wird, und die Staatsanwältin hat sogar noch eine höhere Strafe für ihn gefordert.
Aber warum macht denn da niemand mal was gegen diese ganzen Hater?
Ja, ist halt alles nicht so einfach tatsächlich. Also klar, wenn du im Internet jemanden eine Morddrohung aussprichst, zum Beispiel, dann ist das genauso strafbar wie im realen Leben. Aber im Internet wird das einfach viel seltener verfolgt. Also es gibt zwar spezialisierte Cybercrime-Staatsanwälte in jedem Bundesland, aber die kümmern sich vor allem so um Rechtsextreme oder um politische Fälle und nicht eben um Cybermobbing. Das heißt, die Hetze gegen den Drachen dort, die wird halt als irgend so ein Internetding abgestempelt und die Behörden kümmern sich deswegen kaum drum. Das Gericht und auch die Polizei, die haben ihm geraten, mit YouTube aufzuhören. Das will Rainer Winkler halt auch nicht. Es ist halt auch seine Lebensgrundlage.
Heute ist in Nürnberg das Berufungsverfahren gegen den als Drachenlord bekannten Rainer Winkler gestartet. Das Urteil gibt es wahrscheinlich morgen. Warum es bei diesem Fall auch um den größten Cybermobbing-Fall in Deutschland geht, die Infos hatte Deutschlandfunk Nova-Reporterin Mintu Tran für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Aufhören, wenn es am schönsten ist. Kann man ja durchaus machen, bei einer Party zum Beispiel. Aber im Job sollte man dann nicht möglichst lange weitermachen, immer noch mehr erreichen wollen? Die australische Tennisspielerin Ashley, oder auch kurz Ash Barty, die sieht das anders. Sie hat heute verkündet, dass sie aufhören will. Und das mit gerade mal 25 Jahren und auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich das Ganze genauer angeschaut und sich auch gefragt, was wir alle von Ash Barty lernen können.
Man merkt ihr die Anspannung deutlich an in dem Interview, in dem Ash Barty den entscheidenden Satz verkünden will.
That I'll be retiring from tennis, and it's the first time I've actually said it out loud, and it's hard to say.
Ash Barty hört auf mit 25 Jahren, und das ist ziemlich bemerkenswert. Sie ist seit mehr als 2 Jahren an der Spitze der Tennis-Weltrangliste. Sie hat im vergangenen Jahr Wimbledon gewonnen.
A dream comes true.
Und vor kurzem dann auch ihr Heimspiel, die Australian Open. Und jetzt ist Schluss. Einer der Gründe, sie sei erschöpft. Sie habe nicht mehr den nötigen Antrieb und das emotionale Verlangen weiterzumachen.
I don't have that in me anymore. I don't have the physical drive, the emotional want.
Ash Barty beendet ihre Karriere auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs und will jetzt andere Träume verfolgen, sagt sie. Dinge, die nichts mit Tennis zu tun haben. Die Sportpsychologin Katrin Seufert findet die Entscheidung verständlich, aber auch mutig.
Das ist auch nicht einfach, den Absprung zu schaffen, weil Als Leistungssportler, das ganze Leben dreht sich nur um den Sport. Alles Entbehrungen, Ernährung, Urlaubstage werden alles nach dem Saisonplan gelegt. Und einfach auch mal Freiheiten wieder genießen zu können, andere Dinge machen zu können oder eben auch neue Träume zu haben, ist sicherlich auch eine unfassbar wichtige Sache für sie.
Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Den Spruch kennen wir alle. Nun kann man sagen, ist doch Quatsch, wenn es gut läuft, warum sollten wir gerade dann aufhören? Aber für die persönliche Zufriedenheit kann das tatsächlich was bringen. In der Psychologie nennt man das die Peak and Rule. Diese Regel beschreibt, wonach wir entscheiden, wie zufrieden wir mit einem bestimmten Ereignis in unserem Leben sind. Unser Gehirn nutzt dafür vor allem zwei Messgrößen. Erstens den Höhepunkt dieses Ereignisses, zum Beispiel den allerschönsten oder intensivsten Moment. Und zweitens den Endpunkt. Aus beidem wird so eine Art Mittelwert bestimmt. Je schneller auf den Höhepunkt dann auch das Ende folgt, desto schöner bleibt uns das komplette Erlebnis in Erinnerung.
Wenn du jemals auf irgendeiner Feier warst und du bist genau in dem Moment gegangen, wo alles perfekt war, dann hast du diese Feier mit den besten Erinnerungen verlassen, richtig?
Das ist Laura Klimetzki, Psychologin und Führungskräftecoach aus München. Aus ihrer Arbeit kennt sie auch Menschen, die ganz anders ticken als die australische Tennisspielerin. Sie wollen unbedingt in ihrem Job bleiben, weil sie ihr ganzes Leben damit verbinden. Sie sind gewissermaßen ihr Beruf und wollen nicht loslassen, bis sie vielleicht irgendwann gehen müssen. Wenn jemand aber auf dem Höhepunkt seines Erfolges freiwillig Abschied nimmt, dann kann das tatsächlich die sinnstiftendere Entscheidung sein, meint Laura Klimetzki.
Du hast alles erreicht, was du dir jemals irgendwie vorgestellt hast. Die Leute denken immer, dann müsste man doch unglaublich glücklich sein. Aber die Frage, die sich diese Menschen stellen, wenn sie wirklich ganz oben angekommen sind, was kommt jetzt? Wofür mache ich das noch? Das ist eine ganz normale Frage. Wenn dann der Sinn fehlt dahinter, dann verlieren wir Motivation, dann verlieren wir auch den Antrieb.
Ash Barty hat in ihrem Interview noch was Spannendes gesagt. Darüber, was Erfolg eigentlich für sie bedeutet. Seit einiger Zeit habe sich das verändert.
There was a perspective shift in me in this second phase of my career that my happiness wasn't dependent on the results. And success for me is knowing that I've given absolutely everything I can.
Erfolg sei für sie alles zu geben, egal was dabei rauskommt. Auch das ist ein Punkt, von dem wir durchaus was lernen können, wenn wir uns selbst die Frage stellen, was ist Erfolg eigentlich für uns im Job, im Privatleben oder ganz generell?
Jeder von uns braucht eine eigene Definition von Erfolg. Wenn wir das selber nicht definieren können, dann wissen wir auch nicht, wann wir erfolgreich sind. Und wenn wir das nur am Job definieren, also nur an dieser einen Rolle, die wir haben, dann verlieren wir uns womöglich.
Wahrscheinlich ist Tennisspielerin Ash Barty finanziell so weit abgesichert, dass sie sich ihren Abschied mit 25 auch leisten kann. Führungskräftecoach Laura Klimetzki meint aber, davon sollten wir unsere Entscheidung nicht unbedingt abhängig machen. Wer unzufrieden mit seinem Job ist, wer nicht mehr motiviert ist, der sollte auch versuchen, etwas zu ändern. Ash Barty hat den Schritt gewagt.
Now I think it's important that I get to enjoy the next phase of my life as Ash Barty the person, not Ash Barty the athlete.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was gehört alles in eine richtige, echte Paella? Reis? Ja. Bohnen? Auf jeden Fall. Meeresfrüchte? Auf keinen Fall. Jedenfalls, wenn es nach Köchinnen und Köchen in Valencia geht. Die behaupten ja schon lange, dass nur sie die einzig wahre Paella machen. Und ein Forschungsteam hat jetzt auch nochmal untersucht, welche Zutaten eine Paella demzufolge haben darf. Und Krabben oder andere Meeresfrüchte, die uns oft in Spanien oder auch in Deutschland serviert werden in der Paella, die gehören da gar nicht rein. Muss ich drüber sprechen mit Peter, Gastrosoph aus München, beschäftigt sich also mit der Kulturgeschichte verschiedener Gerichte. Herr Peter, wie essen Sie die Paella denn am liebsten?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich gebe zu, dass ich vor 2 Jahren das letzte Mal in der Albufera war, also in dieser Lagune von Valencia. Und ich habe sie damals mit, eigentlich so schwarz, Arroz Negro mit Tintenfischtinte gegessen. Also ich bin auch einer von denen, die jetzt nicht hundertprozentiger Traditionalist sind.
Aber Moment mal gerade, Sie waren also vor Ort und Sie haben da Meeresfrüchte drin gehabt.
Ja, Ich darf vielleicht eine kleine Vorbemerkung machen zu dieser Diskussion. Das hat also durchaus auch andere Gründe. Also wir haben ja in Spanien so ein bisschen Autonomie und auch separatistische Bestrebungen. Und Valencia ist ja eine Stadt mit einer eigenen Sprache. Und die Valencianos sind natürlich daran interessiert, sich so ein bisschen von diesem kastilisch-allgemein-spanischen Touristischen zu emanzipieren und ihre Identität zu zeigen. Mhm. Und dann gibt es noch was anderes, was noch viel wichtiger ist. Es läuft zurzeit ein Antrag bei der UNESCO, die Paella, ähnlich wie die Pizza von Neapel, als immaterielles Weltkulturerbe zu sichern. Das kriegt man nicht, wenn man schöne Rezepte und schöne Restaurants hat, sondern da muss man auch eine Fülle von Gebräuchen, Sitten und so weiter vorweisen. Das heißt, im Augenblick sind viele Leute damit beschäftigt, ich sag mal, die romantische Paella der Frühzeit wieder zu rekonstruieren. Und das ist eine sehr schöne Geschichte. Also so eine romantische, altmodische Paella, das sind Landarbeiter, die den Reis aus der arabischen Lagune in die Orangenhaine tragen, die auch von den Arabern gepflanzt worden sind, wo sie dann die Orangenäste zusammenlesen, ein Feuer machen auf einem Dreifuß in dieser schönen Paella-Pfanne, dann eine Paella lange köcheln lassen und sie dann gemeinsam mit dem Holzlöffel auslöffeln. Wichtig da, die sind nicht mehr am Meer, sondern die sind im Landesinneren und da hat man eben genau, wie Sie gesagt haben, andere Zutaten reingetan, schlichte Zutaten, ein bisschen Kaninchen, vielleicht auch etwas Huhn, dann hat man Schnecken reingetan, grüne Bohnen, harte Bohnen, Tomaten, Knoblauch, diese Zutaten. Das ist tatsächlich die echte Paella Valenciana. Und wenn man in Spanien einkehrt, dann ist es eigentlich ganz klar, es gibt eine Paella Valenciana und die ist nicht mit Meeresfrüchten und es gibt eine Paella con Mariscos, die ist allerdings später.
Aber wie kommt das dann, dass es vor allem, ich meine auch wenn man in Deutschland, weiß ich nicht, im spanischen Restaurant ist oder auch in Spanien, auch in anderen Landesteilen, weiß ich nicht, am Meer, dass man wirklich meistens ja irgendwie eine Garnele da auf dem Tisch hat oder Muscheln oder was auch immer.
Ja, das ist völlig richtig, aber es ist nicht richtig, dass das nur eine touristische Sache ist, sondern dass längst sehr, sehr viele Spanier auch in Valencia das essen. Warum ist es so populär geworden? Ich glaube, das hängt tatsächlich mit dem Spanientourismus zusammen. Seit den 1960er, 1970er Jahren ist ja die Costa Brava ein Lieblingsziel gewesen. Und ich würde sagen, die überwiegende Menge der Touristen ist natürlich jetzt nicht zu irgendwelchen Kunstschätzen des Landesinnere gefahren, sondern hat am Meer gegessen. Und damit ist diese Mariscos-Variante, die, ich glaube, in Spanien auch erst in dieser Zeit richtig aufkommt. Also wir sind 50er, 60er Jahre. Das ist einfach zum typischen Aushängeschild geworden. Und ja, schön mit Safran natürlich noch gemacht und so. Das heißt, wir haben praktisch diese echte romantische Paella, die natürlich auch ein, ja, fast ein Familienzeremoniell gewesen ist. Die konnte man als Tourist, glaube ich, auch gar nicht so kennenlernen. Was natürlich wichtig ist, Paella eigentlich nur mittags und vor allen Dingen nicht keine Einzelportion, keine Winzportion, sondern es müssen eigentlich mehrere Leute daran essen. Ja.
Und was heißt das jetzt für uns? Also für Sie, für mich oder für uns, die gerne Paella essen, die auch gerne eine traditionelle Paella essen. Müssen wir jetzt ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir die mit Meeresfrüchten bekommen oder müssen wir jetzt demnächst...
Gerichte entwickeln sich. Ich nenne den Beispiel, in Berlin gibt es jetzt Döner mit Gemüse statt Fleisch. Das ist eigentlich kein richtiger Döner, trotzdem haben wir kein schlechtes Gewissen, wenn wir diesen Döner essen. Und ich glaube, genauso ist es auch mit der Paella. Es schmeckt und wir sind nicht die Einzigen, die Paella so essen. Die Spanier und die Einwohner von Valencia machen es auch so, essen sie auch mit Meeresfrüchten.
Warum Meeresfrüchte eigentlich nicht in eine Paella gehören, aber auch nicht schlimm ist, wenn sie drin sind. Darüber habe ich gesprochen mit Gastrosoph Peter Peter. Und sorry, wenn ihr jetzt Hunger habt.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.